Guten Morgen, ich begrüße Sie herzlich, wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest. Der Predigttext wurde schon vorgelesen über die Pfingstgeschichte. Pfingsten ist ja der Geburtstag der Kirche, sagen wir, 50 Tage nach Ostern. Das Wort Pfingsten auf Griechisch Pentekoste heißt nur 50, wobei die Zahl 50 in der Bibel, wie jede andere Zahl, eine Bedeutung hat. 50 bedeutet Vereinigung. Nach 50 Tagen, nach diesem Osterfest, vereinigt sich der erhöhte Herr Jesus Christus mit den Menschen, die zu ihm gehören, durch den Heiligen Geist. Auch bei den Juden war und ist Pfingsten ein Fest. Es gab das Fest der Erstlinge, ja, wo die ersten Ernteerträge waren. Und dann 50 Tage später ein Wochenfest, sozusagen die volle Ernte, das hieß Pfingsten. Und da hat man eine ganze Woche lang gefeiert. Ja, interessant ist, hier war die Rede von vielen Sprachen, die plötzlich da unter den Leuten waren. Die Frage, wie viele Sprachen spricht Gott? Wenn man das mal aufmerksam durchzählt, kommt man hier auf 16 verschiedene Sprachen. Dann fehlen also ungefähr noch 5.990 andere Sprachen. Denn zurzeit geht man etwa von 6.000 Sprachen auf der Erde aus. 400 Hauptsprachen, die also von mehreren Millionen gesprochen werden. Und dann noch so Stammessprachen, die nur von ein paar Hunderttausend oder nur ein paar Tausend Leuten gesprochen werden. Interessant, Gott spricht viele Sprachen. In Südamerika gab es mal einen Missionar, der auf einem Markt stand und Bibeln verkaufte und dabei auch von Gott erzählte, der allmächtige Gott, an den wir glauben. Und da kam so ein Indianer vorbei und sagt mal, hör mal, wenn das ein allmächtiger Gott ist, wieso redet der nur Spanisch? Warum kann der nicht meine Sprache sprechen? Ja, die Bibel gab es nur auf Spanisch dort, nicht in dieser Indianersprache. Und dieser Missionar sagte, ja, so ganz Unrecht hast du ja nicht. Wenn ich Zeit habe, werde ich zu dir kommen und zu euch kommen und eure Sprache lernen. Das hat er dann auch getan. Nach einiger Zeit ist er dorthin gegangen, hat diese Indianersprache gelernt und daraus ist eine biblische Sprachmission entstanden. Er hat also nicht nur diese Sprache erlernt, sondern auch Prinzipien entwickelt, wie man solche Sprachen lernen und den Leuten dann lesen und schreiben beibringen kann in ihrer eigenen Sprache und dann die Bibel übersetzen, sodass inzwischen viele Stämme ihre eigene Bibelübersetzung haben. Die Bibel ist in mehr als 1200 Sprachen zurzeit übersetzt, das heißt in alle Hauptsprachen, und viele Sprachen sind noch in Arbeit. Ja, interessant, damals gab es diesen Turmbau zu Babel, vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Gott sagte den Leuten, füllt die Erde, macht sie euch untertan, verteilt euch auf der Erde. Und was sagten die? Nein, wir bleiben alle hier, wir verteilen uns nicht. Wir klucken zusammen und bauen uns ein Denkmal, diesen Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, wenn Sie von Offenbach nach Frankfurt reinfahren, ist auf der linken Seite in diesem ehemaligen Schlachthofgelände so ein rund gebautes Haus. Es erinnert mich immer ein bisschen an ein Bild, was ich von diesem Turmbau zu Babel einmal sah. Nicht, dass das jetzt dort niedergeschlagen wäre, aber ein Symbol für eigene Größe, die dann Gott zerstreut hat oder eine Sprachverwirrung herbeiführte, sodass die Leute sich dann über die Erde verteilten. Ja, Pfingstfest ist sozusagen das Gegenteil. Da haben viele Leute verschiedener Sprache plötzlich alle dasselbe verstanden in ihrer Sprache. Es war so eine Art Simultanübersetzung Gottes, noch ohne Konferenzschaltung und ohne Kopfhörer, einfach mündlich bewirkt. Dabei hätte ja eigentlich der Petrus, der dann anfing zu predigen, nur auf Hebräisch predigen müssen oder auf Griechisch. Griechisch war die Sprache der Gebildeten, die konnte jeder bessere Mensch sprechen und sie hätten gar nicht so viele Sprachen haben müssen. Gut, wie sieht's aus? Der Petrus hatte von Jesus zwei Zusagen oder auch Aufträge. Einmal hatte er das Amt der Schlüssel bekommen. Auf manchem Kirchturm ist kein Kreuz, sondern da sieht man den Petrus mit einem Schlüssel in der Hand oben drauf stehen. Und dann wurde ihm gesagt, er sollte Menschen fischen, statt Fische zu angeln. Ja, was ist das Amt der Schlüssel? Das hat er hier an Pfingsten spätestens eingesetzt. Er hat nämlich das Himmelreich aufgeschlossen durch seine Predigt, indem er Menschen zum Glauben führte und 3000 an diesem Tag sich taufen ließen und Jesus ihr Leben anvertrauten. Seit der Zeit ist das Himmelreich aufgeschlossen. Ja, und Menschenfischen, er hat ein Riesennetz ausgeworfen, in dem 3000 Menschen an diesem Tag sozusagen sich dann fangen ließen für Gott, für Gottes Liebe und Vergebung. Und das Netz bestand aus dem Wort Gottes. Er fängt dann an, hier zu predigen und erzählt den Leuten von einem Propheten Joel. Es ist wichtig ihm, dass Jesus, von dem er redet, kein Zufallsfaktor irgendeiner Frömmigkeit war, sondern geschichtlich verankert in einer Prophetie Gottes, dass deutlich wird, Gott ist der Herr der Geschichte, er lenkt sie und deshalb hat er auch hier eingegriffen. Und auch das Pfingstfest, was sie gerade erleben, ist kein Zufall, kein geistliches Happening, sondern im Plan Gottes. Bei dem Joel heißt es, dass es eine Geistausgießung geben wird am Ende der Zeit. Die Juden unterschieden zwischen der Jetztzeit, die war schlecht, und der Endzeit, wenn der Messias käme und auch den Geist ausgießt. Diese Endzeit wäre dann eine gute Zeit, weil dann auch dieses Volk Israel endlich zu der Weltentfaltung käme, die sie nie hatten, aber die in dem Auftrag Gottes für sie drin steckte. Dazwischen lag allerdings der Tag des Herrn, von dem es hier heißt, dass es ein Tag voller Feuer und Rauchqualm wäre. Das heißt, da käme erst noch eine Gerichtszeit über die Erde, ehe dann dieser schöne Abschluss kommt der Weltgeschichte. Ich nehme an, Sie haben früher gerne Ball gespielt, manche tun das auch heute noch. Wir hatten gerade Konfis gefragt, die Neuen, was sie für Hobbys haben. Da hatten ganz viele etwas mit Ball zu tun, Fußball, Handball oder mit irgendeiner Bewegung. Wenn Sie einen Ball jetzt hier durch den Mittelgang werfen würden, so einen schönen Gummiball, der von oben herunterkäme, dann würde er einmal aufspringen, dann weiter, nochmal aufspringen und dann irgendwann ausrollen. So müssen Sie sich Gottes Zusagen in der Bibel vorstellen. Da gibt es oft nicht nur eine Erfüllung, dass Sie sozusagen einmal eintreffen, sondern Sie treffen teilweise mehrmals hintereinander ein. Ja, diese Geistausgießung soll also am Ende der Zeit sein. Das Ende der Zeit haben wir noch nicht. Aber sie geschah schon einmal an Pfingsten. Hier heißt es, dieser Geist käme auf alles Fleisch. Das stimmt noch nicht. Bisher kommt er nur in das Leben von Gläubigen. Und das sind eben auf der Erde zwar inzwischen viele Millionen, aber keineswegs alle. Und unter uns sicher ist das auch sehr differenziert. Also eine erste Geistausgießung und am Ende der Zeit dann eine vollständige über alle, die dann auf der Erde sind und zu Gott gehören. Aber hier heißt es dann, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Der Name Jesus, wie jeder Name, hat eine Bedeutung. Jesus heißt Gott rettet. Das ist ja sicher kein Zufall, wenn ich jemand anrufe, der Gott rettet heißt, erwarte ich, dass ich gerettet werde. Es ist nur die Frage, wovon oder wofür. Wenn Gott uns rettet, rettet er uns vor dem Gerichtszorn Gottes. Das heißt, jemand, der Christ wurde, kommt nicht mehr in das jüngste Gericht, sondern er hat heute schon das Geschenk des ewigen Lebens, der ewigen Annahme durch Gott. Vor wenigen Tagen lag hier ein Mann im Gebüsch, irgendwas fehlte ihm. Unsere Sekretärin rief dann gleich den Notarztwagen, der kam auch nach 5 bis 7 Minuten und holte ihn da aus dem Gebüsch raus. Er hatte gerade einen Schlaganfall, so ein Mann meines Alters etwa, wurde ins Krankenhaus gebracht. Ja, was hat sie angerufen? Sie hat die Notrufnummer angerufen und dann kam ein Notarztwagen. Das heißt, die Nummer hat funktioniert, da kam was dabei heraus und herüber. Und ich hoffe, dass diesem Mann auf gute Weise geholfen wurde und wird. Wenn wir Jesus anrufen, ist es zwar keine Nummer, aber der Name heißt ja Gott rettet, dann erwarte ich, dass Gott handelt und uns annimmt für immer. Ja, der Petrus erzählt dann hier noch ein bisschen von Jesus, dass er ja nach dem Plan Gottes kam, dass zu dem Plan auch die Kreuzigung gehörte, aber auch die Auferstehung, dass er jetzt im Himmel ist und diesen Geist weitergegeben hat. Und wir uns einmal alle ihm gegenüber sehen werden, als Freund oder als Richter. An der Stelle sagt er auch den Juden, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben, indem sie ihn umgebracht haben. Das war eine schlechte Tat. Allerdings nicht nur der Juden, sondern er starb ja auch wegen ihrer und meiner Sünde. Also nicht nur wegen der Frommen der damaligen Zeit. Und als sie das alles hören, heißt es, ging ihnen ein Stich durchs Herz. Und sie fragten, was sollen wir tun, um gerettet zu werden. Es ist interessant, wann Ihnen ein Stich durchs Herz geht. Ich nehme an, manche von uns haben Herzprobleme. Die wissen, was das ist, wenn Ihnen so ein Stich durchs Herz geht und Sie plötzlich erschreckt sind. Was ist los? Muss ich irgendwelche Pillen nehmen, irgendeine Untersuchung über mich ergehen lassen, damit mir geholfen wird? Aber es kann ja auch Herz bedeuten, Personenzentrum, dass man plötzlich irgendwo persönlich getroffen ist. Ich denke an einen Lehrling, er war aus einer frommen Familie, sein Leben war super, in Ordnung und deshalb wusste er gar nicht, weshalb er eigentlich Christ werden sollte. Wenn alles in Ordnung ist, wofür brauche ich Jesus? Aber dann hatte er so eine finanzielle Unregelmäßigkeit gegenüber seinem Lehrherrn, die auch sofort aufgedeckt wurde. Und jetzt stand er sogar in der Gefahr, seinen Job zu verlieren, seine Lehrstelle. Und da ging ihm ein Stich durchs Herz. Ja, ganz persönlich, bisher alles okay. Und jetzt plötzlich Betrüger. Und an der Stelle ist er dann Christ geworden, hat sein Leben Jesus anvertraut und spürte, ich brauche Vergebung und brauche Erneuerung. Ohne dass ihm dieser Stich durchs Herz gegangen wäre, hätte er das Ganze vielleicht nicht vollzogen, sondern hätte weiter gesagt, wofür brauche ich Christus? Ist doch alles okay. Ich denke an jemanden, der sehr hübsch war, die Partner der anderen Abteilung ziemlich anzog, obwohl er selber verheiratet war, und dachte, ich habe alles im Griff, bis er feststellte, es stimmt nicht, es hat mich im Griff. Und darüber zu Tode erschrak und dann Jesus kennenlernte und sein Leben aufräumte. Ohne diesen persönlichen Schrecken wäre das vielleicht nicht geschehen. Ich denke an einen katholischen Priester, den ich kennenlernte, der mit einem evangelischen Gangster zusammenarbeitete, positiv, der war zum Glauben gekommen, dieser Gangster, und erzählte anderen von Jesus. Und dieser katholische Priester stellte fest, immer wenn der was von Jesus erzählt, verändert das Leben der Leute. Wenn ich was von Jesus erzähle, scheint sich überhaupt nichts zu tun. Und da ging ihm ein Stich durchs Herz. Was ist der Unterschied zwischen ihm und mir? Und er hat diesen Unterschied dann in Johannes 1, Vers 12 erkannt. Da heißt es nämlich, wie viele Jesus aufnahm in ihr Leben, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden. Und er dachte, vielleicht ist das der Unterschied. Ich dachte, ich sei Christ, weil ich ja getauft bin. Außerdem bin ich ein geweihter Priester, also sozusagen gleich zweimal geistlich versiegelt, wie er dachte. Aber ich weiß nicht, ob Jesus in mir lebt. Und das hat er jetzt verändert in einem persönlichen Gebet. Jesus gesagt, bitte sei in meinem Leben. Und das hat seinen Dienst verändert. Durch ihn kamen viele Menschen zum Glauben. Erst ein Stich durchs Herz, indem er sich mit jemand anders verglichen hat, der gar nicht diese Ausbildung hatte wie er, aber eine große Wirkung hatte auf Menschen. Ein nettes Beispiel von einem Bremer Christen, der auf dem Flug nach Amerika war und neben ihm war der einzige freie Sitz im Flugzeug. Nach einiger Zeit kam die Stewardess an und sagte, würde es Ihnen was ausmachen, wenn dieser Sitz belegt würde? Ich sagte, wieso, ich habe den doch nicht bezahlt, also bitteschön. Und da plumpste sichtlich erleichtert nach einiger Zeit ein sehr gut aussehender, gut gekleideter Herr in diesen Sitz und sagte, na endlich bin ich ihn los. Und der Nachbar fragte, was sind Sie los? Sagte, ja, ich saß neben einem Pfarrer und er versuchte dauernd mich zu bekehren und dem bin ich jetzt entflohen. Was er nicht wusste, war, dass er neben einem Christ saß, der das als stille Aufforderung ansah, das Gespräch wieder anzuknüpfen. Er hatte aber bessere Voraussetzungen. Bei Männern ist ja immer ideal, wenn man erstmal über den Beruf spricht, hat man ein sehr gutes Feld zum Gespräch. Und dieser Mann, der sich da hineinplumpsen ließ, aus Friedrichshafen stammte, war Atomphysiker. Und sein Nachbar, neben dem er jetzt sah, war immerhin Physiker. Also sie hatten schon mal eine halbe Basis. Und mein Beispiel ist schon etwas älter. Dieser Physiker fing dann an zu erzählen auch und auch von diesem Sacharow da in Russland, der ja auch Atomphysiker war und Bürgerrechtler und auch Christ. Und da waren sie schon beim Thema und haben sich dann ziemlich lange sehr gut unterhalten, woraufhin dieser Atomphysiker sogar seinen Rückflug umgebucht hat, damit er 14 Tage später wieder mit ihm zurückfliegen könnte. Und dann haben sie sich wieder sehr gut unterhalten. Und da sie in den Wolken ja dem Himmel schon etwas näher waren, hat er dann auch dort sein Leben Jesus anvertraut im Flugzeug. Das war eine große Freude, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Frau, die gläubig war und schon jahrelang für ihn gebetet hatte. Er hatte zu Hause alles Religiöse verboten, kein Tischgebet und wenn es geht, auch wenig Gottesdienst besuchen und kam jetzt nach Hause und sagte, ab jetzt wird alles anders. Ja, weshalb ich das sage, hier hat Gott die Sprache seines Herzens gesprochen durch einen Verwandten, Berufskollegen, wenn man so will. Das war jetzt beides auf Deutsch natürlich, aber er hat ihn gewonnen. Und es wäre interessant für Sie einmal rauszukriegen, welche Sprache benutzte Gott, um Ihr Herz zu erreichen oder vielleicht Sie im Moment zu erreichen und anzusprechen. Gott hat keine Enkelkinder, sagen wir manchmal scherzhaft. Das heißt, jeder muss persönlich zu einem Kind Gottes werden, indem er Jesus sein Leben anvertraut. Aber wenn er dann als christlicher Vater oder Mutter selber wieder Kinder hat, sind die noch lange nicht automatisch Christen, nur weil sie die Kinder, Töchter oder Söhne von Christen sind. Insofern hat Gott keine Enkelkinder, sondern diese Kinder müssen selber Jesus kennenlernen und ihn als ihren Herrn und Erlöser in ihr Herz bitten. Deshalb können wir aber trotzdem Enkelkinder haben. Ich denke an den einen oder anderen, der vielleicht jemanden zum Glauben führte. Ich bekam gerade vor einiger Zeit einen Gruß ausgerichtet von einem Pfarrer im Norden Deutschlands, an den ich mich nur ganz schwach erinnere. Und er sagte, er sei einmal durch mich zum Glauben gekommen. Und zwar in den Sommerferien war ich früher jahrelang immer eine Woche Gastsprecher in der Klostermühle und habe zu Teenies gesprochen. Und da konnte man dann auch in einer Nachversammlung sein Leben Jesus anvertrauen. Offensichtlich hat er das gemacht als Teenie und ist immer noch auf dieser Spur. Und ich vermute mal, dass durch ihn andere Menschen Jesus kennenlernen. Insofern wäre er geistlich gesehen dann mein Kind. Aber wenn er andere zum Glauben führt, wären das dann sozusagen geistliche Enkelkinder. Insofern gibt es also doch Enkelkinder. Und es ist einfach schön zu wissen, Gott führt. Und so wie ein Dominostein den Nächsten, wenn die aufgestellt sind, anstoßen kann, dass der auch in Schwung gerät, so kann dieser Glaube einfach weitergehen. Hier ist die Rede davon, dass sich dieser Geist wie Feuerflammen verteilt auf die Leute. Jetzt muss man immer unterscheiden zwischen als und wie. Da haben viele Leute grammatisch ihre Probleme. Wenn ich sage, sie laufen wie ein Wiesel, behaupte ich nicht, dass sie vier Füße haben. Wenn ich sage, sie klettern wie ein Affe, meine ich nicht, dass sie dumm sind wie ein Affe, sondern nur so behend wie ein Affe klettern kann. Also keine Beleidigung, sondern ein Vergleich. Und wenn es hier heißt, dass der Geist wie Feuerflammen auf die Leute kam, dann heißt es nicht, dass er als Feuerflammen auf die Leute kam, sondern wie. Und in der Bibel ist Feuer nämlich ein Bild für Gericht. Von diesem kommenden Messias, von Jesus, der dann ja kam, hieß es, er würde die Leute mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer taufen. Manche meint, es sei dasselbe, es ist aber genau das Gegenteil. Die Geistestaufe geschah an Pfingsten, indem die Menschen zum ersten Mal den Heiligen Geist empfingen, als Jesus in ihr Leben kam und sie zu ihm gebetet haben. Die Feuertaufe ist genau das Gegenteil. Das ist nach dem jüngsten Gericht die ewige Verdammnis in der Hölle, die in der Offenbarung auch Feuersee genannt wird. Oder um in einem Bild der Bibel zu bleiben, in Lukas 3, Vers 16 folgende, wo es heißt, Jesus sammelt die Leute wie Weizen in die Scheune, das sind die Gläubigen, aber die Spreu verbrennt er mit Feuer. Das sind die, die nicht gläubig geworden sind, die dann im Abseits landen. Ja, die Wassertaufe ist nicht heilsnotwendig. Sie ist zwar ein schönes Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott, aber nicht heilsnotwendig. Aber die Geistestaufe ist heilsnotwendig. Das heißt, nur wer den Heiligen Geist in seinem Leben hat, der gehört zu Gott. Der Heilige Geist ist eine Person. Jetzt wird es etwas theologisch und sicher sehr persönlich. Der Heilige Geist ist eine Person, keine Kraft. Ja, viele denken, der Heilige Geist wäre so eine Kraft, unsichtbar, so wie die Atomkraft, die man auch nicht sieht, die aber Wirkungen hat. Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, heißt es, dass der Heilige Geist redet. Eine Sache kann ich reden, höchstens ein Automat, dem man eine künstliche Stimme verliehen hat. Dass er handelt, dass er plant, dass er betrübt werden kann, all das gilt nur für eine Person. Weshalb ich das sage? Wenn der Heilige Geist in ihr Leben gekommen ist oder kommen wird, wenn sie ihr Leben Jesus öffnen, dann ist er komplett da. Wir haben manche Lieder, die wir singen, gerade an Pfingsten, aber auch so moderne Lieder mit Folie, wo es dann heißt immer, komm, Heiliger Geist oder etwas Ähnliches. Wenn Sie heute Morgen hier auf Ihrem Platz sitzen, können Sie nicht mehr kommen. Das heißt, nächsten Sonntag können Sie wiederkommen, aber im Moment nicht, weil Sie da sind. Und wenn der Heilige Geist in mein Leben kam, dann kann er nicht mehr kommen, weil er da ist und da bleibt. Die Bibel sagt, dass dieses neue geistliche Leben in uns versiegelt wäre. Sie wissen, was ein Siegel ist. Ja? Ihr Elektrozähler hat eine Plombe, das ist ein Siegel. Und da kommen Sie nicht dran an die Zahlen, um die zu manipulieren. Die sind Ihnen entzogen. Wenn dieses neue Leben in mir versiegelt ist, dann heißt es, es ist etwas Bleibendes, was immer gilt. Insofern kann ich zwar sagen, der Heilige Geist möchte mein Leben erfüllen, aber er muss nicht neu kommen, weil er einfach, wenn er kam, da ist und da bleibt. Ja, wichtig ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich nehme an, eine ganze Reihe, die heute Morgen hier sind, besuchen irgendein Fitnesscenter oder betreiben Jogging oder was auch immer, fahren kilometerweit Rad, um sich zu trainieren. Wenn Sie mal so einmal so ein Gewicht heben, so 5 Sekunden, werden Sie wahrscheinlich keinen Muskelaufbau damit vollziehen. Ich hörte mal in einer Reha-Kur, die ich besuchte, wo so ein Sportmediziner sprach, der sagte, das Trainingseffekt fängt überhaupt erst bei 6 Minuten an, aufwärts. Was darunter ist, kann man vergessen und abhaken. Jetzt nicht im Blick auf Gewichtheben, sondern überhaupt Trainingsbemühungen. Wenn ich das auf Gott übertragen würde, ist die Frage, wie viel Zeit verbringe ich mit ihm? Ist das wirklich eine prägende Zeit, die mich sozusagen geistlich fit werden lässt? Oder ist das so eine Kurzbegegnung, wo ich sagen kann, naja, es war nicht schlecht, aber hat keine prägende Wirkung? Wenn ich also möchte, dass dieser Heilige Geist mich erfüllt und immer mehr auch prägt und einsetzt, ist es sicher gut, auch Zeit mit Gott zu verbringen, im Gebet oder eben auch im Lesen seines Wortes und einfach zu sehen, er führt. Die Einstiegsfrage war, wie viele Sprachen spricht Gott? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall spricht er die Sprache Ihres und meines Herzens. Egal, was da für eine Nationalität da dran hängt. Das ist eine Sprache, die wir verstehen. Und da kann es sein, dass jemand ein Stich durchs Herz geht, aber das ist etwas Gutes, weil er spürt, ich bin getroffen und jetzt muss ich reagieren und ich möchte diesen Retter anrufen, Jesus, um wirklich gerettet zu werden und mich dann von ihm erfüllen zu lassen. Wenn Sie so spüren, er hat meine Sprache gesprochen, kann es sein, dass er durch Sie hindurch wiederum die Sprache eines anderen spricht, sodass der spürt, ich bin gemeint und Gott erreicht mein Leben. Ja, so wünsche ich Ihnen und mir ein Pfingstfest, das einfach uns persönlich erreicht hat, das weitergeht und anderen Menschen auch zu einer Erfüllung verhilft. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für dieses erste Pfingstfest, das zu einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist geführt hat, dass 3000 Menschen zum Glauben kamen, darüber loben wir dich. Danke auch für jeden von uns, der dich schon kennt, in dessen Herzen du wohnst, dem du den Heiligen Geist gesandt hast. Danke für jeden, der jetzt vielleicht ganz neu auch diese Spur aufgreift und verfolgt. Und hab Dank, dass du die Sprache unseres Herzens redest.